Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, Pfingsten ist das Fest der Erneuerung. Durch seinen Geist schafft Gott Neues, das haben wir gerade gehört. Eine neue Gemeinde, eine neue Kirche entsteht. Pfingsten feiern wir diesen Geist der Erneuerung. Erneuerung, wer hätte das nicht nötig? Persönlich, für das eigene begrenzte Leben, für unsere Kirche, für unsere Welt. Und die Sehnsucht nach der Erneuerung ist groß. Die Frage ist nur, wie kann Erneuerung heute geschehen? Und dann bekommen wir in diesem Jahr einen Predigttext, der uns mitnimmt, ganz weit zurück, 3500 Jahre circa, in die Zeit der Wüstenwanderung des Volkes Israel. Und da kann man sich natürlich fragen, was hat ein Bericht aus dem Alten Testament zu tun mit dem Pfingstfest im Neuen Testament und mit uns heute? Die Württembergische Landeskirche hat sogar 1977 diesen Predigttext dann ausgetauscht für ihre Reihen. Als ich mich mit dem Text beschäftigt habe, habe ich allerdings festgestellt, dieser doch so alte Text ist unglaublich aktuell. Da kommen Schlagworte vor, die wir alle kennen. Burnout, Jammergesellschaft, Umverteilung. Es lohnt sich mit diesem alten Text, dass wir uns damit beschäftigen, denn wenn wir ihn hören, dann werden wir feststellen, dass sich zwar vieles geändert hat, aber die Herzen der Menschen nicht und auch nicht, wie Gott die Erneuerung schenkt, nach der wir uns sehnen. Ich lese aus dem 4. Buch Mose, Kapitel 11. Mose sagte zum Herrn: Warum tust du mir, deinem Diener, dies alles an? Womit habe ich es verdient, dass du mir eine so undankbare Aufgabe übertragen hast? Dieses Volk liegt auf mir wie eine drückende Last. Schließlich bin ich doch nicht seine Mutter, die es geboren hat. Wie kannst du von mir verlangen, dass ich es auf den Schoß nehme, wie die Amme den Säugling, und es auf meinen Armen in das Land trage, das du ihren Vätern zugesagt hast? Fleisch wollen sie. Sie liegen mir in den Ohren mit ihrem Geschrei. Woher soll ich Fleisch nehmen für so ein großes Volk? Ich allein kann dies ganze Volk nicht tragen. Die Last ist mir zu schwer. Wenn du sie mir nicht erleichtern willst, dann hab wenigstens Erbarmen mit mir und töte mich, damit ich nicht länger diese Qual ausstehen muss. Der Herr antwortete Mose: Sammle mir 70 angesehene Männer aus dem Kreis der Ältesten Israels, die sich als Amtleute bewährt haben, und bringe sie zum heiligen Zelt. Dort sollen sie sich neben dir aufstellen. Ich werde herabkommen und mit dir sprechen, und dann werde ich von dem Geist, den ich dir gegeben habe, nehmen und auf sie legen. Dann können sie die Verantwortung für das Volk mit dir teilen, und du brauchst die Last nicht allein zu tragen. Mose ging hinaus und teilte dem Volk mit, was der Herr gesagt hatte. Er sammelte 70 Männer aus dem Kreis der Ältesten Israels und stellte sie rings um das heilige Zelt auf. Da kam der Herr in der Wolke herab und redete mit Mose. Er nahm von dem Geist, den er Mose gegeben hatte, und legte ihn auf die 70 Ältesten. Als der Geist Gottes über sie kam, gerieten sie in Verzückung wie Propheten und hörten nicht auf. Liebe Schwestern und Brüder, ich muss sagen, ich kann diesen Mose so gut verstehen. Und vermutlich alle anderen, die verantwortlich in der Gemeinde mitarbeiten, im Presbyterium als Mitarbeiter, in der Jugendarbeit, als Gruppenleiter und so weiter. Manchmal ist es nicht auszuhalten. Da möchte man die Brocken hinschmeißen, so wie Mose. Immer dies Genörgel, dies Gemecker, diese Unzufriedenheit. Der eine will das, der andere vermisst jenes. Ein anderer ist mit jenem unzufrieden. Was dem einen zu viel ist, ist der anderen zu wenig. Immer neue Erwartungen. Viele wissen alles, beziehungsweise alles besser. Aber wenn man mal konkret nachfragt, was sie denn meinen, kommt nichts. Hauptsache, es wird gemeckert, kritisiert, gefordert, gejammert. Und da vergeht einem als Pfarrer, als Presbyter, als Mitarbeiter oft die Lust. Man hat das Gefühl, von allen Seiten wird an einem gezogen und gezupft, gepiekst und gedrückt. Und wer kann das auf Dauer aushalten? Ich finde es tröstlich zu lösen, dass es dem Mose auch so ergangen ist. Um es mit unseren heutigen Begriffen zu sagen, was wir hier lesen, bedeutet, Mose steckt in unserer Geschichte in einem fetten Burnout. Mose ist total ausgebrannt, erschöpft, innerlich leer, völlig am Ende. Er kann nicht mehr. Es ist ihm alles zu viel geworden. Er hält den Druck nicht mehr aus. Die ständige Nörgelei, Unzufriedenheit und die Erwartungshaltung des Volkes haben Mose auf Dauer mürbe gemacht. Er kann und er will nicht mehr. Erinnern wir uns, was dahinter steckt. Gott hatte das Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Er hatte sie vor der Vernichtung durch das ägyptische Eliteheer gerettet. Er hatte ihnen Mose als geistbegabten Führer gegeben. Und als die Vorräte ausgegangen waren, hatte Gott für Manna als dauerhaftes Grundnahrungsmittel gesorgt. Aber das Volk ist, so wie wir heute, schnell unzufrieden, nörgelt rum, meint zu kurz zu kommen. Schließlich geht es doch in den Leuten in Ägypten, so denken sie, irgendwie besser, denn die haben Fleisch, Fische, Gurken, Melonen, Lauch, Zwiebeln und Knoblauch, steht alles in den Versen vor unserem Text. Mose ist heftigen Attacken ausgesetzt und wird, ohne dass er es merkt, von der Negativstimmung selbst angesteckt. Noch vor einiger Zeit hatte Mose sich vor das Volk gestellt, als es mal wieder gegen Gott rebelliert hatte und Gott es strafen wollte. Jetzt hatte er sich dazwischen gestellt. Jetzt ist das Volk für ihn eine Last, die er nicht länger tragen und er tragen kann. Mose hat keine Kraft mehr. Sein Akku ist leer. Er ist total kaputt und ausgebrannt. Die Aufgaben, die ihm zugewachsen sind, gehen über seine Kräfte. Jetzt will er nicht nur die Verantwortung und seine Leitungsfunktion abgeben, er sehnt sich sogar nach dem Tod. Es hat in der Geschichte mit Mose, Gott und dem Volk schon mal eine ähnliche Situation gegeben. Da hatte Moses Schwiegervater Jethro beobachtet, wie Mose überhaupt nicht mehr zur Ruhe kam, weil ständig Leute etwas von ihm wollten, mit ihren Anliegen zu ihm kamen, ihn um Rat fragten, ihn mit ihren Problemen überhäuften. Damals, nachzulesen in 2. Mose 18, hat Jethro Mose den Tipp gegeben, zu delegieren, Verantwortung abzugeben, Mitarbeiter einzusetzen, die einen Teil der Aufgaben übernahmen. In unserem Bericht zeigt sich, dass das Problem jetzt tiefer liegt. Eine bessere Organisation hilft an dem Punkt nicht, an dem sich das Volk und an dem sich Mose befindet. Es ist nicht eine organisatorische Krise, die man eben nur mit verbessertem Management zu lösen hätte, sondern es ist eine geistliche Krise. Und die sitzt tiefer und ist nicht so einfach mit gängigen Managementrezepten zu beheben. Erst als Gott 70 Männer mit seinem Geist begabt, wird Mose entlastet. Erst die Ausrüstung mit dem Heiligen Geist beendet die Krise. Liebe Schwestern und Brüder, ich bin davon überzeugt, dass die Krise unserer Kirche in Deutschland, in Westfalen, in der Westfälischen Landeskirche, und wir sind vor Ort ja davon mit betroffen, dass diese Krise nicht zuerst eine finanzielle, strukturelle oder organisatorische Krise ist, sondern eine geistliche. Die Geschwister aus der anglikanischen Kirche in England weisen uns immer wieder darauf hin, dass es uns finanziell vielleicht noch zu gut geht. Wir sind noch nicht so am Boden, weil die Kirchensteuereinnahmen immer noch verhindern, dass es eine neue Einstellung gibt zum Geld in den Kirchen und Gemeinden, vor allem eine neue Einstellung bei den einzelnen Gemeindegliedern. Aber das Problem sind nicht leere Kassen, sondern ungefüllte Herzen. Was fehlt, ist die Begeisterung für Gott bei den Einzelnen und dann deshalb auch der fehlende Einsatz von Zeit, Kraft und Geld, weil ja doch irgendwie alles noch zu laufen scheint. Wie kann also Erneuerung geschehen, Pfingsten 2013, in unserer Gemeinde, in unserem Kirchenkreis, in unserer Landeskirche? Oder persönlich gefragt, wie sieht der Therapievorschlag Gottes für Mose in seinem Burnout aus? Zunächst stellen wir fest, Gott nimmt Mose in seiner Lage ganz ernst und wichtig. Er weist ihn auch nicht zurück als Mose wirklich, der übertreibt, ja, und meint, er müsse das Volk wie ein Kindermädchen tragen, obwohl es doch Gott gewesen ist, der die Befreiung bewirkt hat und den Zug durch die Wüste überhaupt möglich gemacht hat. verscheint es ihr so, ob sich Gott hinabbeugt, sich an die Seite des Mose stellt, ihm seinen Arm um die Schulter legt, um ihn zu trösten und ihm eine Lösung vorzuschlagen. Mose erhält nicht von Gott irgendwie eine Extraportion Geist und Kraft, kein kurzfristig wirksames Rezept, kein geistliches Doping, sondern eine Anweisung, die Mose ins Nachdenken bringt und die einige Zeit in Anspruch genommen haben wird. Mose bekommt den Auftrag, Umschau zu halten nach 70 Männern, bewährt und begabt, die Gott dann berufen und begaben will. Die hatte Mose ja nicht mal eben zur Hand. Da musste er schon den Blick schweifen lassen, Gespräche führen, Möglichkeiten abwägen und so weiter. Und ich denke, in jedem Fall hat ihm das die Augen dafür geöffnet, dass es noch andere gibt, die auch mitarbeiten könnten. Mich erinnert das an Elia, der auch einmal Gott klagt, er sei allein übrig geblieben. Alles würde nur von ihm abhängen und dem Gott dann auch klar macht, dass da noch andere sind, die er aber erstmal lernen muss wahrzunehmen. Liebe Schwestern und Brüder, auch uns stellt Gott andere an die Seite. Zu verschiedenen Zeiten unseres Lebens, in unterschiedlichen Situationen, können dies auch immer wieder andere Menschen sein. In jedem Fall, Gott lässt uns nicht allein. Vielleicht müssen wir nur mal die Augen öffnen, andere wahrnehmen, den Kontakt zu anderen bewusst aufnehmen, um zu entdecken, welchen Reichtum uns Gott in den Schwestern und Brüdern in der Gemeinde bereits geschenkt hat. Und wenn wir andere in den Blick nehmen, hören wir übrigens auch auf mit dem ständigen Kreisen um uns selbst und bekommen neue Perspektive. Andererseits müssen wir uns jede und jeder auch fragen lassen, bin ich mich denn bereit, auch anderen an die Seite zu stellen? Stehe ich der Gemeinschaft mit meiner Kraft, mit meiner Zeit, mit meinem Geld zur Verfügung? Oder erwarte ich immer nur etwas von anderen, ohne mich selbst einzubringen? Fühle mich sehr wohl in der Zuschauerrolle, da kann man ja auch besser kritisieren. Was wäre gewesen, wenn die 70 oder einige von denen gesagt hätten, ach nee, lass mal Mose, das ehrt mich zwar, dass du mich fragst, aber nee, das passt gerade nicht. Lass das mal andere machen. Und insgeheim denken, nachher geht es mir wie ihm. Ich werde dauernd angemeckert. Nun, die 70 haben sich rufen lassen. Und was wir dann lesen, das klingt für uns zunächst sehr befremdlich. Als Mose die 70 Männer zum heiligen Zelt gebracht hat, kommt Gott in der Wolke herab, redet mit Mose und nimmt von dem Geist, den er Mose gegeben hat, und legt ihn auf die anderen. Und dann heißt es, als der Geist Gottes über sie kam, gerieten sie in Verzückung wie Propheten und hörten nicht auf. Das eine, was hier deutlich wird, ist, die Geistgabe Gottes ist nicht eine Umverteilung, wie sie heute oft gefordert wird, Umverteilung, ein wichtiges politisches Wort. Man will etwas umverteilen auf andere. Nein, hier ist keine Umverteilung, sondern eine Vervielfältigung. Mose hat ja nicht hinterher weniger Geist Gottes, sondern auch die anderen haben Gottes Geist. Das ist das eine. Und das andere, das klingt wirklich komisch für uns, sie gerieten in Verzückung wie Propheten und hörten nicht auf. Verzückung meint Ekstase, außer sich sein, von einem anderen Geist beseelt sein. Eine Übersetzung gibt Verzückung, und ich finde das richtig, mit ekstatischer Begeisterung wieder. Davon wird im Alten Testament öfter berichtet, dass Menschen, und dann ist immer diese Formulierung da, in Verzückung gerieten wie Propheten, zum Beispiel der König Saul. Und verbunden damit wird immer berichtet von Harfen, Pauken, Zittern und Flöten. Mein alttestamentlicher Professor Walter Zimmerlich sprach dann immer von einer Band von Propheten. Ja, er meinte eine richtige Band. Ja. Verzückung dieser Form scheint etwas völlig Normales für echte Jahwe-Propheten gewesen zu sein. Und das äußere Kennzeichen war laute rhythmische Musik. In der Apostelgeschichte wird berichtet, dass sowohl Petrus als auch Paulus in Verzückung geraten. Ich muss ein bisschen platt zu sagen, damals bei Mose und den 70 am heiligen Zelt, da ging die Post ab. eine charismatische Versammlung heutiger Art mit ein paar erhobenen Händen und einer Rockband verblasst dagegen. Entscheidend für uns ist, diese 70 sind begeistert. Sie sind erfasst vom Geist Gottes. Und der befreit sie zur Anbetung Gottes. Sie haben die Nähe Gottes erfahren und das öffnet ihre Herzen und Münder zum Lob. Sie gerieten in Verzückung wie Propheten und hörten nicht auf. Das war nicht nach einer Stunde vorbei. Und das heißt, diese 70 haben in dieser problematischen Situation des Volkes nicht zuerst die Ärmel hochgekrempelt, praktisch angepackt, Konzepte entworfen, Strategien entwickelt, Aktionen durchgeführt. Nein, das gemeinsame Loben Gottes, das Feiern Gottes, die Freude über die Erfahrung in der Nähe Gottes, die steht im Vordergrund. Wer vom Geist Gottes begeistert, in Beschlag genommen, das heißt geistlich rund erneuert ist, der oder die wird dazu befreit, mit Worten oder auch mit Musik Gottes Größe zu preisen, ihn zu loben und anzubeten. Im Pfingstbericht wird das Phänomen dann so beschrieben, wir haben es gehört, dass andere sagen, wir alle hören sie in unserer eigenen Sprache die großen Taten Gottes verkünden. Das heißt, Begeisterung ist dann auch ansteckend. Ich wiederhole gerne den Satz, den Fritz Schwarz, an den sich einige ja noch erinnern, oft gesagt hat. Nur Begeisterte können begeistern. Was bedeutet das für uns heute, 2013? Wie kann es bei uns zur neuen Begeisterung, zur geistlichen Erneuerung kommen, die wir brauchen, nach der wir uns ja auch sehnen? Das eine, was wir feststellen, Gottes Erneuerung beginnt in der Tiefe. Da, wo Mose am Ende war, wo er erkannte, dass er nicht mehr konnte, sich selbst und Gott seine Schwäche, sein Unvermögen eingestand. Da beginnt geistliche Erneuerung. Ich muss sagen, das finde ich tröstlich für uns zu wissen, auch und gerade da, wo wir am Ende sind, erschöpft, kaputt und ausgebrannt, wo wir erkennen, mit unserer Macht ist nichts getan, wir sind doch bald verloren. Gerade in der Tiefe kann Erneuerung beginnen. Geistliche Erneuerung kann da zum Zug kommen, wo wir unsere Armut eingestehen und unsere leeren Hände und Herzen Gott hinhalten. Und das andere, was für uns wichtig und ganz praktisch wichtig ist, geistliche Erneuerung beginnt nicht mit Konzepten, sondern mit Gebet. Wie gut, dass Mose in seiner verzweifelten Lage, am Ende seiner Kräfte, in seinem Burnout, nicht bei sich selbst bleibt, sondern sich mit seinem Jammer an Gott wendet. Wir haben gehört, er hält sich dabei nicht vornehm zurück, sondern knallt Gott heftig um die Ohren, was ihn so fertig macht. Er wirft Gott seine ganze kaputte Situation, sein Ausgebranntsein, ja sich selbst vor die Füße. Und Mose macht die Erfahrung, Gott nimmt ihn auch und gerade in seiner Verzweiflung ernst, nimmt ihn bildlich gesprochen in den Arm, hält ihn fest. Und Gott handelt. Er begeistert ja nicht nur die 70 Ältesten, sondern auch Mose wird vom Geist Gottes neu begeistert. Die Flamme, die fast schon erloschen war, brennt wieder in ihm. Und das, liebe Schwestern und Brüder, das kann auch mit uns und in unserer Gemeinde geschehen. Ich habe dazu einen ganz konkreten, einfachen Vorschlag. Lasst uns doch jede und jeder an jedem Tag in der kommenden Woche, vielleicht auch bis den Rest des Monats, lasst uns täglich dieses kurze alte Gebet beten. Komm, Heiliger Geist, erfüll die Herzen aller Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner göttlichen Liebe. Komm, Heiliger Geist, und fang bei mir an. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.